Herzlich willkommen zu New York to the Rick, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, normalerweise von der Wall Street, aber ich bin unterwegs in Europa, daher also die Tonqualität nicht so gut wie in meinem Studio. Was macht die Wall Street? Wir sind vorbörslich schwächer. Das liegt auch daran, dass nach Handelsende Microsoft und Google Ergebnisse melden werden. Hier herrscht also im Vorfeld nach dem Desaster bei Netflix Zurückhaltung. Aber das kann natürlich auch sehr positiv ausgelöst werden. Die Erwartungshaltung ist nämlich ausgesprochen niedrig. Naja, das hatte man bei Netflix auch gedacht. Und da ist eben, wie gesagt, der Haken, man wartet erstmal ab. Insgesamt ist die Berichtssaison eigentlich ganz ordentlich. Wir haben Ergebnisse von einer 3M, von einer Pepsi, kaum Veränderung bei der Aktie. UPS und D.R. Horton, der Baukonzern, beide profitieren von den Zahlen. Einzig General Electric auf der Verliererseite. Die Aussichten auf der Ertragsseite für das Gesamtjahr liegen am unteren Ende der Erwartungen. Ich bin bis Freitag immer noch auf Tour. Herzlich willkommen also in meiner, ja, in meiner Dunkelkammer, muss man sagen. Oder Folterkammer ist eigentlich der treffende Begriff, wenn man sich das aktuelle Börsenumfeld anschaut. Die Wall Street ist vorbörslich erneut schwächer. Und das Ganze hat vor allem zwei Gründe. Wir haben erneut negative Meldungen aus China. Die Covid-bedingten Einschränkungen nehmen zu in Peking, wie auch in einer weiteren größeren Stadt mit 2,7 Millionen Einwohnern. Und eine Nachrichtenagentur berichtet, dass das Wachstum der Wirtschaft in China im April erheblich an Dynamik verloren hat. Wachstumsbedenken also stehen hier im Vordergrund. Und ja, die chinesische Zentralbank signalisiert kleinere Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen. Aber diese Maßnahmen sind so klein und irrelevant, dass das letztendlich gesehen kaum hilft. Worte alleine werden nicht mehr ausreichen, um chinesische Aktien wirklich zu stützen. Hier muss also mit mehr Entschlossenheit agiert werden, um wirklich einen stabilisierenden Effekt zu erreichen. So, Fokus aber sind die Wachstumssorgen, die Wachstumsbedenken. Auch an der Wall Street sind die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen rückläufig. Wir hatten den Energiesektor, die Rohstoffwerte ebenfalls auf der Verliererseite. Allesamt natürlich Signale, dass die Wachstumssorgen insgesamt zunehmen. Morgan Stanley betont, dass, wenn die Rohstoffpreise sinken, unter anderem auch wegen des Basiseffekts jetzt ab April und Mai, dass die Inflation und Inflationserwartungen erstmal einen Zenit erreicht haben. Aber die meisten Investmenthäuser nehmen das als ein bullisches Argument. Naja, wenn die Inflation den Zenit erreicht hat und zwar hoch ist, aber die Tendenz eher fallend ist, dann müsste das doch bullisch sein. Morgan Stanley sagt, nein, wir sprechen eine klare Warnung aus, so Morgan Stanley, denn ein rückläufiger Inflationstrend bedeutet, dass das nominale Wirtschaftswachstum an Dynamik verliert und damit auch das Ertragswachstum von amerikanischen Konzernen. Das ist also nicht unbedingt bullish, sondern eher ein Belastungsfaktor. Das ist durchaus auch richtig, aber ist vor allem eine Story für das zweite Halbjahr. Denn die Gewinnschätzungen insgesamt an der Wall Street für den S&P 500 sind auch meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu hoch. Das ist aber, wie gesagt, eine Story fürs zweite Halbjahr. Was aktuell dominiert, ist eine sehr, sehr negative Stimmung. Und das sagt JP Morgan. Die Chancen einer kurzfristigen Rallye am Aktienmarkt stehen laut JP Morgan ganz gut. Die Stimmung unter Privatanlegern, gemessen an der American Association of Individual Investors, AAII, die Stimmung nur noch 18% der Privatanleger im Lager der Bullen. Der Optimisten also. Das ist mit die niedrigste Quote seit 1992 und zeigt, wie angeschlagen die Stimmung ist. Und JP Morgan betont, dass neben der angeschlagenen Stimmung auch die Positionierung am Aktienmarkt sehr zurückhaltend sei. Man sieht systemisch-strategische Käufe, die Saisonalität und ein insgesamt überverkaufter Markt dürfte für eine positive Überraschung in den nächsten Tagen sorgen. Und in dem Zusammenhang wird es heute Abend spannend. Wir haben die Ergebnisse von Microsoft und wir haben die Ergebnisse von Google. Nach dem ganzen Desaster bei Netflix, diesem massiven Kurseinbruch, warten viele erstmal ab. Große Big-Tech-Konzerne, die Leuchttürme, was die Häfen der Sicherheit betrifft, können die liefern? Wenn die Ergebnisse von Microsoft und Google nur im Rahmen der Erwartungen liegen, dürfte das ausreichen, um eine positive Reaktion zu verursachen. Aber wird dem auch so sein? Das wissen wir nicht. Und erst nach der Schlussglocke und viele werden nach dem Kurseinbruch bei Netflix erstmal abwarten. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass eine Netflix keine Microsoft ist und auch keine Google. Google insgesamt dürfte mit am besten positioniert sein. Wir konnten auch in den letzten Quartalen die Erwartungen meist deutlich geschlagen werden. Bei Microsoft gibt es die ein oder andere Wolke. Es gab Berichte, dass Office 365, dass das Wachstum an Dynamik verliert. Es gibt Bedenken, dass der insgesamt schwächere oder abflauende PC-Markt, dass sich das bei Microsoft auch belastend auswirkt. Hier also wird man ganz genau hinschauen, was nach der New Yorker Aktien, nach der New Yorker Börse, nach dem Handelsende gemeldet wird. Und bleiben wir ganz kurz noch im Tech-Sektor, Twitter. Wie geht's denn jetzt weiter mit Twitter? Elon Musk also mit seinem Angebot. Der Deal scheint durch zu sein. Und das ist die Grundannahme der meisten Investmenthäuser, die sich am Dienstag dazu nochmal zu Wort geäußert haben. Mitsuo, Oppenheimer, das Investmenthaus Stifel, alle drei sagen genau das Gleiche. Elon Musk dürfte sich durchsetzen. Letztendlich gesehen dürfte Twitter nach Vollzug der Transaktion ein privates Unternehmen werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gegenangebot gibt mit einem noch höheren Abfindungsangebot? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Gleich zero. Die Argumentation weicht teils ab. Die einen Investmenthäuser sagen, naja, das makroökonomische Umfeld ist schwierig. In einem solchen Umfeld eine so große Übernahme im Social-Media-Sektor scheint eher unwahrscheinlich. Und andere betonen, dass natürlich auch die regulatorischen Perspektiven hier nicht zu unterschätzen sind. Ein anderer Social-Media-Gigant zum Beispiel könnte eine Twitter letztendlich gesehen nicht kaufen. Kurzum, das Ding ist dann abgehakt und dementsprechend also rückt das Thema Twitter jetzt erstmal in den Hintergrund. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Ergebnissen, die wir heute hatten. Die sind im Großen und Ganzen ganz ordentlich ausgefallen, bis auf wenige Ausreißer. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass die Berichtssaison bisher besser ausfällt, als viele befürchtet hatten. Per Handelsschluss am Montag haben etwa 100 Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. 76 konnten die Erwartungen des Marktes übertreffen. Im Schnitt werden die Schätzungen um über 7% geschlagen. Was bedeutet das? Wenn diese Dynamik beibehalten wird bis Quartalsende, werden wir ein Gewinnwachstum von immer noch über 11% sehen. Das ist besser, als die Wall Street erwartet hatte. So. Das Dumme daran ist trotzdem, die Wall Street reagiert nicht. Selbst die Unternehmen, die höhere Umsätze und höhere Gewinne melden als erwartet, sehen kaum eine positive Kursreaktion. Da liegt der eigentliche Haken. Und jetzt gehen wir mal auf die Details ein. Fangen wir mal mit den Verlierern an. General Electric. Bei General Electric geht es vorbörslich bergab. Liegt vor allem daran, dass der Ertrag pro Aktie im Gesamtjahr 2022 am unteren Ende der bisher angegebenen Spanne liegen wird. Also eine Enttäuschung. Wir haben eine Whirlpool. Die machen unter anderem Haushaltsgeräte. Hier sind die Aussichten für das Gesamtjahr ebenfalls enttäuschend, aber die Aktienrückkäufe werden ausgeweitet als Gegengewicht und die Aktie ist dementsprechend kaum verändert bis leicht im Plus. Wir haben auf der Gewinnerseite eine UPS, der Paketdienst. Das sind wirklich ganz ordentliche Zahlen. Der Ertrag pro Aktie solide über den Erwartungen, 3,05 $, 2,88 $ wurden erwartet. Auch der Umsatz besser als erwartet. Man muss sagen, dass die Schätzungen für das Gesamtjahr vom Management nicht angehoben werden. Das ist aber nicht wirklich eine so große Enttäuschung. Unterm Strich würde ich mal sagen, Thumbs up, ordentliche Zahlen. Die Aktie ist dementsprechend im Plus. Ganz wichtig, im Hausbausektor eine DR Horton. Die Hausbauwerte sind sehr, sehr stark abgestraft worden und seit etwa 1,5 Wochen, auch aufgrund der erreichten Bewertung und natürlich auch, weil jetzt die Renditen langlaufender Anleihen ein Stück weit zurücklaufen, geht es da jetzt wieder bergauf bei den Aktien. Und ihr Trend wird angeschoben am Dienstag durch die Zahlen von DR Horton, Hausbaukonzern. Der Ertrag pro Aktie höher, als man erwartet hatte. Und was wir hier sehen, insgesamt vor allen Dingen Preise können angehoben werden. Es wurden zwar weniger Häuser ausgeliefert, aber dafür sind die Preise höher. Unterm Strich gesehen konnte mit dieser Kombination die Erwartung geschlagen werden. Ganz wichtig sind die Aussagen des Managements, dass man trotz der deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen noch keine Anzeichen einer Abkühlung sieht. Das ist für D.R. Horton gut und für die Hausbauwerte auch, aber zeigt einmal mehr, dass die amerikanische Notenbank hier vielleicht noch etwas mehr Arbeit leisten muss, als man im Großen und Ganzen denkt. So, JetBlue, bevor ich es vergesse, Fluggesellschaft natürlich, auf den ersten Blick ordentliche Zahlen, der Verlust pro Aktie geringer als erwartet, die Buchungslage super, der Umsatz 7% Wachstum, 7% plus im Vergleich zu der gleichen Phase 2019, das ist gut. Damit hatte man nicht gerechnet, aber, und jetzt kommt der Haken, man betont, dass trotz der soliden Buchungslage im jetzt laufenden zweiten Quartal wegen der gestiegenen Treibstoffkosten immer noch ein operativer Vorsteuerverlust gemeldet wird. So, und das könnte JetBlue im Magen liegen, nachdem bei Delta, United und American Airlines die Lage etwas besser aussieht. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.